SWR 2 Forum.
Heute zum Thema die Richtermacher. Wie parteinah ist das Bundesverfassungsgericht? Im Studio begrüßt Sie Jürgen Heilig. Sie sind Deutschlands mächtigste Richter. Mit ihren Entscheidungen nehmen die 16 Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts regelmäßig Einfluss auf wichtige gesellschaftliche und politische Entwicklungen. Ob beim Lauschangriff, bei Parteiverboten oder der Homo-Ehe. Doch wer in Karlsruhe ein Amt bekommt, entscheidet die Politik. Die Kür eines Verfassungsrichters ist deshalb nicht nur eine Frage der juristischen Qualifikation, sondern auch ein Ringen um parteipolitischen Einfluss. Wie aktuell die Suche nach einem Nachfolger für Andreas Voskuhle im Amt des Verfassungsgerichtspräsidenten zeigt. Wie bedenklich ist dieser Einfluss der Parteien auf die Justiz? Sind Deutschlands höchste Richter wirklich unabhängig? Und wie ließe sich im Zweifelsfall die Gewaltenteilung stärken? Christoph Schönberger ist Professor für öffentliches Recht an der Universität Konstanz. Herr Schönberger, das Bundesverfassungsgericht besteht aus zwei Senaten, beide besetzt mit je 8 Richtern. Zum Einstieg vielleicht erstmal die Frage, einfach damit man das besser versteht, welches Verfahren für die Vergabe dieser Richterposten geben Verfassung und Gesetze eigentlich vor?
Ja, das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass Bundestag und Bundesrat im Grunde gleichberechtigt an der Richterwahl beteiligt sind. Und deswegen hat man bei der Wahl sozusagen die Stellen aufgeteilt. Die Hälfte der Richter wird vom Bundestag bestellt und die andere Hälfte der Richter wird vom Bundesrat bestellt.
Weitere Vorgaben gibt es nicht.
Es gibt die Vorgabe, dass die Richter Volljuristen sein müssen. Wir haben also kein Gericht, das sozusagen Laienrichter kennt, sondern es braucht eben diese professionelle juristische Qualifikation. Aber darüber hinaus gibt es keine Anforderung. Es sei denn, man kann hinzunehmen, wir haben die Anforderung, dass ein bestimmter Teil der Richter Berufsrichter sein muss. Die kommen also regelmäßig aus den obersten Bundesgerichten.
Die Entscheidung, wer neuer Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts werden und dann später Voskuhle nachfolgen soll, hätte aber eigentlich schon lange vor der Sommerpause fallen sollen. Warum erweist sie sich einmal mehr als so schwierig?
Nun, die Entscheidung über die Vizepräsidenten oder den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts wird natürlich gerade auch in der Politik als eine besonders bedeutsame Entscheidung verstanden, weil diese Personen auch in der Öffentlichkeit sehr stark auftreten. Wir haben ja zunehmend eine, sagen wir mal, Kommunikationspolitik des Bundesverfassungsgerichts erlebt. Gerade der Präsident, aber auch der Vizepräsident treten etwa bei Staatsakten auf, neben Bundeskanzlerin und Bundespräsident, als sei das völlig selbstverständlich. Und mit dieser starken öffentlichen Rolle, gerade der Vorsitzenden der Senate, ist natürlich auch das politische Interesse gerade an diesen Personalentscheidungen nochmal gewachsen. Das macht es komplizierter.
Christian Rath ist rechtspolitischer Korrespondent in Karlsruhe, unter anderem für die Taz. Herr Rath, als Nichtjurist hat man den Eindruck, die Wahl eines Verfassungsrichters ist eine einzige Kungelei unter den Parteien. Täuscht der Eindruck?
Also die Parteien mussten sich schon immer einigen, wer Verfassungsrichter wird, wer sonst als jetzt das gewählte Parlament soll Verfassungsrichter ernennen. Also, dass die Richter ihre Nachfolger selber ernennen, hat bisher jedenfalls noch niemand gefordert. Es ist richtig, das Gericht demokratisch anzubinden. Und dann gibt's die Regel, das möchte ich noch hinzufügen, dass immer die Wahl mit 2/3 Mehrheit stattfinden muss. Und 2/3 bekommt man ja nur, wenn eben mehrere Fraktionen sich einigen im Bundestag oder auch mehrere Länder sich einigen im Bundesrat. Und sich einigen heißt miteinander reden, Kompromisse zu finden. Das war schon immer so und das hat bisher gut funktioniert.
Und wie wird das in Karlsruhe selber wahrgenommen, dieses Ringen der Parteien?
Also das Ringen der Parteien ist jetzt eben komplizierter geworden, dadurch, dass es mehr Parteien im Parlament gibt, sehr viele unterschiedliche Konstellationen im Bundesrat gibt. Und deswegen wird mehr darüber diskutiert, wie man diese 2/3 Mehrheit überhaupt zusammenbekommt und wie man dann die entsprechenden Proporze aufteilt. Und deswegen wird mehr in der Öffentlichkeit darüber gesprochen im Moment. Wiederum führt dazu, dass dann auch das Verfassungsgericht sich eingeschaltet hat, was durchaus auch diskutabel ist, wie weit jetzt die Richter selber sagen sollten, was sie für eine gute Zusammensetzung des Verfassungsgerichts finden. Aber ansonsten ist den Richtern auch klar, dass dieses Verfahren sich bewährt hat und dass sie ja selber auch so ins Amt gekommen sind. Deswegen können sie da eigentlich nichts dagegen sagen.
Professor Silvia von Steinsdorf ist Politikwissenschaftlerin und lehrt an der Berliner Humboldt-Universität vergleichende Demokratieforschung. Frau von Steinsdorf, bei der Wahl eines Verfassungsrichters geht es dabei vor allem um Macht oder auch um Kompetenz?
Es geht auf jeden Fall um beides. Und wir waren ja gerade schon bei den Verfahren. Ich würde da gerne noch hinzufügen, es geht nicht nur darum, dass es eben in beiden Kammern des Parlaments in Deutschland eine Zweidrittelmehrheit geben muss, sondern dass eben auch aufgrund der Teilung auf die beiden Kammern wir auch noch so eine zusätzliche Möglichkeit haben der Gewaltenteilung, dass also auch die Länder Einfluss haben auf die Besetzung dieses Gerichtes. Und dann, und das ist jetzt das, wenn Sie sagen, geht es um Macht oder um Kompetenz. Christoph Schönberger hat schon erwähnt, dass es eben Volljuristen sein müssen, dass davon ein Drittel ungefähr auf jeden Fall oberste Bundesrichter sein müssen. Dann kommen auch noch solche Sachen hinzu, wie dass sie eben ein bestimmtes Alter haben müssen und vor allen Dingen auch, was ihre Unabhängigkeit gegenüber der Politik bedingt, dass sie nicht wiedergewählt werden können. Also sie werden einmal für 12 Jahre gewählt, sind aber dann eben nicht mehr auch durch noch so gutes Wohlverhalten aus der Perspektive einer Seite oder einer politischen Richtung nicht mehr wiederwählbar. Das macht sie auch unabhängig. Und insofern, denke ich, sind im Prinzip die Voraussetzungen gut dafür, dass Kompetenz auf jeden Fall auch eine Rolle spielt. Nur die Frage ist natürlich, es gibt immer mehr als 16 kompetente Juristen in der Bundesrepublik oder Juristinnen, die das machen könnten. Insofern müssen sie Auswahlkriterien haben. Und dann ist es klar, wer soll das machen, wenn man nicht versucht, dann es wieder zurückzubinden an das politische System. Und dann gelten einfach die Spielregeln in der parlamentarischen Demokratie. Da sind die politischen Parteien, haben den Auftrag, auch eben Ämter zu rekrutieren und daran sich zu beteiligen.
Unter den Parteien war es zumindest zuletzt insbesondere umstritten, ob zum Beispiel der CDU-Politiker und parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium Günther Krings nicht auf die Karlsruher Richterbank wechseln darf. Er gehört bereits auch dem 12-köpfigen Bundestagsausschuss für die Wahl von Bundesverfassungsrichtern an und hat Karlsruher Urteile, etwa das zur Homo-Ehe 2013, auch scharf kritisiert. Und stellen wir mal, dass diese Berichte zutreffen und Krings möglicherweise tatsächlich zum Vizepräsidenten gekürt werden soll. Welches Signal, Herr Schönberger, geht allein von einem solchen Plan aus?
Also das ist ja schwierig mit den Signalen, solange eine entsprechende Wahl noch nicht stattgefunden hat. Ich würde aber allgemein sagen, was wir immer hatten, war bis jetzt in der Geschichte der Bundesrepublik so eine gewisse Tradition, dass die großen Parteien oder damaligen großen Parteien CDU, CSU und SPD die Sitze im Bundesverfassungsgericht so etwas untereinander aufgeteilt haben. Und dadurch ist eine Tradition entstanden, dass für die Sitze ein gewisses Vorschlagsrecht entstanden ist. Zum Beispiel jetzt für die Kirchhoff-Nachfolge ist sozusagen nach diesen informellen Spielregeln klar, dass das Vorschlagsrecht bei der CDU, CSU liegt.
Gemeint ist Ferdinand Kirchhoff, bislang Vizepräsident des
Bundesverfassungsgerichts. Genau, Ferdinand Kirchhoff, der bis jetzt Vizepräsident ist und der jetzt ausscheidet. Und diese Absprachen haben funktioniert, solange Union und SPD zusammen immer eine Zweidrittelmehrheit bereitstellen könnten. Und Herr Rath hat ja bereits darauf hingewiesen, das wird jetzt komplizierter, weil Zweidrittelmehrheiten in der Bundesrepublik eben in beiden Kammern kaum noch zu erlangen sind, sodass diese Wahlvorgänge komplexer werden. Es ist aber eben im Grunde klar, die Union muss eine Person vorschlagen, die zumindest auch bei den Sozialdemokraten Konsens finden kann, möglicherweise noch über die Sozialdemokraten hinaus. Und das ist dann eben eine Frage der politischen Auseinandersetzung, die ja zum größten Teil natürlich hinter den Kulissen geführt wird, ob eine bestimmte Person dann zum Beispiel als zu markant wahrgenommen wird in ihren politischen Positionen, um ins Gericht zu wechseln. Ich will vielleicht noch einen Aspekt hinzufügen, weil das, glaube ich, jetzt bei der Diskussion über Herrn Krings eine Rolle spielt. Wir haben natürlich im Bundesverfassungsgericht immer wieder auch vorherige aktive Politiker als Richter bekommen. Und die werden natürlich mit besonderer Skepsis in der Regel wahrgenommen von der Öffentlichkeit, weil man da den Eindruck hat, oh, jetzt wechselt jemand aus der aktiven Politik sofort ins Gericht.
Wie zum Beispiel Peter Müller, ehemals saarländischer Ministerpräsident.
Ehemaliger saarländischer Ministerpräsident und auch in der Vergangenheit des Gerichts hat es das immer wieder gegeben, wenn man etwa an eine Person wie Ernst Bender denkt, der eben vorher Innenminister gewesen war, bevor er ins Bundesverfassungsgericht kam. Mhm. Also das ist dem Gericht nicht unbekannt, aber das wird natürlich in der Öffentlichkeit, gerade weil es eben ein Gericht ist, das seine Legitimität stark aus diesem Justizcharakter bezieht, für die breite Öffentlichkeit natürlich eben besonders kritisch gesehen.
Aber im Moment ist ja doch ein bisschen hervorstechend, dass durchaus CDU-Politiker öfters genannt werden als mögliche Kandidaten für den Posten des Vizepräsidenten in Karlsruhe. Neben Günter Krings ist es beispielsweise auch sein Fraktionskollege Stefan Habert. Ist das, Herr Rath, möglicherweise auch Folge davon, dass gerade der Union eine ganze Reihe von Urteilen des Bundesverfassungsgerichts schwer im Magen liegt?
Nein, das glaube ich nicht. Das wäre ja auch ein bisschen kurzfristig. Was schon entschieden ist, ist ja entschieden. Das kann auch nicht durch die Besetzung von neuen Richtern nachträglich korrigiert werden. Und zu glauben, dass jetzt ein Unionspolitiker, sobald er Verfassungsrichter ist, dann dort Unionspolitik macht. Das wäre naiv und blauäugig und war ja bisher auch nie so. Also das wissen wahrscheinlich auch diejenigen, die Richter jetzt auswählen. Also das Beispiel Ernst Bender ist ja genannt worden. Roman Herzog zum Beispiel war Innenminister in Baden-Württemberg. Der jetzige Verfassungsrichter Peter Huber war Innenminister in Thüringen. Also es gibt immer wieder insbesondere Unionspolitiker, die dann ans Verfassungsgericht gehen. Aber auch bei der SPD gab es das schon. Jutta Limbach zum Beispiel war vorher Justizsenatorin für die SPD in Berlin. Die Namen, die ich genannt habe, sind ja wirklich herausragende Richterpersönlichkeiten. Und jetzt heute mit dem Abstand von teils 20, 30 Jahren weiß eigentlich kaum noch jemand, dass die mal Politiker waren, weil sie so sehr in ihrer Richterrolle aufgegangen sind. Und es zeigt eben, dass es einfach einen Sozialisationseffekt gibt. Sobald jemand diese Robe dann überstreift und in diesem Senat, wo er ja eben sich mit den anderen eben auch als Team verstehen muss und nicht sozusagen seine Vorprägung mit einbringen kann, er muss dort Akzeptanz finden und die kann er nur finden, wenn er mit juristischen Argumenten, mit verfassungsrechtlichen Argumenten kommt. Da kann er vielleicht mal ein politisches, pragmatisches Argument einstreuen, aber auf keinen Fall irgendein parteipolitisches Argument bringen. Und diese Sozialisation führt dazu, dass auch Politiker, die Verfassungsrichter werden, dann alsbald wirklich nur noch als Verfassungsrichter denken. Es gibt jedenfalls kein Beispiel, dass diese Sozialisation nicht gelungen ist. Und das wissen auch diejenigen, die Verfassungsrichter auswählen. Also wenn man jetzt Herr Grings zum Verfassungsrichter machen würde, dann hieße das nicht, dass der Innenstaatssekretär dann hinterher am Verfassungsgericht ist, sondern erstmal würde er eben fehlen im Innenministerium. Also die CDU würde sich eher schwächen um einen markanten Rechtspolitiker.
Wenn ich da noch ergänzen darf, also gerade diese markanten Politiker, es hat ja auch Fälle gegeben, wo genau aus diesem Grund dann auch, obwohl numerisch die Zweidrittelmehrheit kein Problem gewesen wäre, Kandidatinnen in dem Fall, beispielsweise Hertha Dörberg-Melin, dann auch nicht gewählt wurden, beziehungsweise bevor überhaupt die Entscheidung gefallen ist, dann zurückgezogen worden sind, weil sie eben als zu politisch von einer Seite wahrgenommen wurden, egal ob das nun stimmte oder nicht. Das war immer ein Grund, dann zu sagen, gut, dann müssen wir uns auf jemand anderen einigen. Und das andere ist, gerade diese markanten Köpfe stehen dann ja sogar oft für die Fälle, wo die Erwartungen, dass sie vielleicht als Richter die Politik fortsetzen würden, die sie mal als Landesminister gemacht haben, überhaupt nicht eingetreten sind, sondern sie dann ihre ehemaligen Parteifreunde geradezu enttäuscht haben mit den Entscheidungen, an denen sie mitgewirkt haben. Also insofern denke ich, diese 1-zu-1-Rechnung, die geht einfach nicht auf, auch schon deswegen, weil auch die Zeiträume nicht übereinstimmen. Wir haben 12 Jahre, die diese Richter am Gericht verbringen. Das alleine ändert schon, glaube ich, auch die Präferenzen ein Stück, weil man weiß, dieselben Leute sieht man immer wieder und man muss mit denen klarkommen und man muss da auch ein bisschen einen längeren Atem entwickeln als vielleicht in der Politik, wo man in maximal 4 Jahreszeiträumen zwischen den Wahlen denkt.
Das, was Sie jetzt gerade ausgeführt haben, das bestätigt ja auch eine gerade veröffentlichte Studie der Universität Mannheim, die untersucht hat, inwiefern sich das Abstimmungsverhalten der Bundesverfassungsrichter, soweit es nachvollziehbar ist, in Konkurrenz mit der Partei befindet, die sie einst mal nominiert hat. Und da lässt sich nicht unbedingt diese 1-zu-1-Rechnung aufmachen. Gleichwohl gibt es einen schönen Satz eines besonnenen CDU-Politikers aus dem Jahr 2015, nämlich von Norbert Lammert. Er wurde damals mit dem Satz zitiert, er halte den deutlich erkennbaren Gestaltungsanspruch der Karlsruher Richter in hochpolitischen Fragen für problematisch und plädierte demzufolge für eine Grundgesetzänderung, um den Einfluss der Richter einzudämmen. Ist diese Diskussion, die jetzt gerade um die Neubesetzung von Richterposten geführt wird, nicht doch ein Reflux auf diese Enttäuschung, insbesondere der Union, dass das Bundesverfassungsgericht in einer ganzen Reihe von Urteilen, einige sind ja schon erwähnt worden, anders geurteilt hat, als man es erhofft hat, Herr Schönberger.
Nun, die Geschichte des Bundesverfassungsgerichts wird begleitet von enttäuschten Politikern, die sich andere Urteile erhofft hätten. Das würde ich nicht so stark gewichten. Was aber, glaube ich, mitspielt, auch in der Kritik von Herrn Lammert, ist ja sehr stark die Kritik an den Europaentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Ich glaube, das ist in größeren Teilen des politischen Systems durchaus kritisch beobachtet worden.
Und also seine Kritik bezog sich in erster Linie auf das Wahlrechtsurteil.
Oder auf die Wahl, genau. Das ist der andere Bereich, eben die Wahlrechtsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wo die Politiker sich natürlich natürlich immer schwer tun, diese zentrale Machtressource aus der Hand zu geben. Gerade in dem Bereich, obwohl man über die Kompliziertheit unseres Wahlrechts und die Karlsruher Urteile dazu viel sagen könnte, finde ich aber, das ist eine ganz wichtige Funktion des Bundesverfassungsgerichts. Denn dort kontrolliert es die zentrale Machtressource der Politik bei der Gestaltung ihrer eigenen sozusagen Legitimitätsgrundlagen. Und gerade da scheint mir die Rolle des Bundesverfassungsgerichts sehr wichtig zu sein. Wir erleben ja gerade zum Beispiel einen Bundestag, der durch ein sehr fehlerhaftes Wahlrecht in einer unerhörten Weise aufgebläht worden ist. Das sind Fragen, die sinnvollerweise beim Bundesverfassungsgericht landen, weil das Bundesverfassungsgericht da eine Kontrollfunktion gegenüber dem gesamten politischen System ausübt. Und die lässt sich, glaube ich, auch gar nicht so stark verrechnen auf einzelne politische Akteure, ob das jetzt eher der Union oder eher der SPD nicht schmeckt. Das ist eine Kontrollfunktion, die es im Grunde für uns alle ausübt, weil Politiker sozusagen am Wahlrecht in erster Linie mal an ihren eigenen Vorteil denken, was ja auch natürlich ist.
Also das Beispiel Wahlrecht zeigt ja sehr gut, wie alle Parteien, die an der Richterwahl beteiligt sind, da enttäuscht worden sind. Weil genau. Beim Wahlrecht ging es ja gerade darum, dass die 5%-Hürde für Europawahlen, wo sie auch wenig Sinn macht, abgeschafft worden ist. Und das Verfassungsgericht da eben nicht auf Akzeptanz geachtet hat, sondern wirklich streng juristisch seine Linie durchgezogen hat. Und das hat dann am Ende den Piraten genutzt, der NPD, der Rentnerpartei. Also das ist nun wirklich für das gesamte etablierte politische System ein ärgerliches Urteil gewesen, weil ihnen da halt ein paar Abgeordnetenposten abhanden gekommen sind.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Rath, bis vor einiger Zeit war die Entscheidung über neue Bundesverfassungsrichter eine Angelegenheit, die ausschließlich die großen Parteien, also Union und SPD, unter sich ausgemacht haben. Jetzt werden sukzessive auch einige kleinere Parteien beteiligt, weil ohne sie die nötigen Mehrheiten, Stichwort Zweidrittelmehrheit, nicht mehr zusammenzubringen sind, wie also die Grünen und jetzt auch die FDP. Ist das nicht eigentlich ein Fortschritt, Frau von Steinsdorf?
Naja, also die FDP war ja schon lange beteiligt. Da gab es ja immer diese Absprache, dass eben der Koalitionspartner dann jeweils ein Amt abtritt, in Anführungszeichen, also das Vorschlagsrecht abtritt. Die Grünen haben sich das ja dann auch mit der Zeit erkämpft. Ich denke, das ist eher eigentlich jetzt eine Folge dessen, dass sich das Parteiensystem in der Bundesrepublik eben stark verändert hat und dass dadurch überhaupt die Abstimmungsverhältnisse in beiden Kammern des Parlaments nach neuen Prinzipien geordnet werden. Und insofern denke ich, könnte man eher so sagen, dass diese Regel, dass es sich um eine Zweidrittelmehrheit handeln muss, dass der eine größere Bedeutung zukommt und die wir noch sehr froh darüber sein werden, dass es die gibt, dass also nicht eine einfache Mehrheit an Stimmen reicht. Denn erstens kann man dadurch natürlich bestimmte Akteure erstmal von der Beteiligung ausschließen, solange sich die anderen Parteien darüber einig sind.
Dass also zum eben Beispiel Linkspartei und AfD.
Ganz genau, dass die eben nicht zum Zug kommen. Solange die anderen sich da einigen, kann man das auf diese Art und Weise erreichen. Und zum anderen werden auch diese Aushandlungsprozesse eben zunehmend schwieriger. Aber letzten Endes ist das ein Abbild auch der veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse und des sich verändernden politischen Spektrums, was eben auch sich ausweitet, was die Extreme stärker betont, was sich auseinanderzieht. Und insofern ist das letzten Endes ein demokratischer Prozess, der da passiert. Ich denke, was wir für ein Problem damit haben oder warum das immer wieder so aufkommt, wenn eben dann gerade auch solche Wechsel wie jetzt im Moment anstehen, das ist ja auch etwas, was uns tatsächlich begleitet durch die Geschichte der Republik. Ich denke, das ist eigentlich eher, da ist eine andere Ursache. Es ist nicht so sehr, dass das Verfahren so problematisch wäre, sondern der Umgang der Politik mit diesem Verfahren über lange Zeit. Und ich denke, da verändert sich eigentlich im Moment gerade etwas zum Positiven aus demokratietheoretischer Perspektive. Denn genau das ist es vorhin schon gesagt worden, dieses hinter verschlossenen Türen, also dieses Aushandeln, dieses durch Männerbünde in irgendeiner Weise eben da Entscheidungen treffen und möglichst überhaupt nicht sagen, was da passiert. Und eine lange Zeit war es so, dass die Entscheidung des Bundestages, wer jetzt ernannt werden soll, dass die nicht veröffentlicht wurde. Mit der Vorgabe, wir wollen das doch raushalten aus der öffentlichen politischen Debatte. Und ich denke, das ist der falsche Weg. Dass ausgehandelt werden muss, ist ein zutiefst demokratischer Prozess in einem Mehrparteienparlament. Alles andere wäre noch viel, viel undemokratischer. Und insofern denke ich, müsste man einfach dieses Aushandeln und auch die Regeln, die politischen und die institutionellen Regeln, nach denen dieses Aushandeln passiert, vielleicht mehr diskutieren. Und gerade die Debatte, die wir jetzt im Moment führen, scheint mir in diese Richtung doch ein bisschen zu deuten. Ich finde das gar nicht so schlimm.
Also mehr Öffentlichkeit, mehr Transparenz, so wie das in den USA gang und gäbe ist, wie wir auch dieser Tage erleben, Herr Rath?
Also der Unterschied zu den USA ist ja der, dass dort wirklich die Mehrheit entscheidet. Also anders als bei uns, wo es eine Zweidrittelmehrheit gibt. Und diese öffentlichen Anhörungen sind dort auch ein gewisses Korrektiv. Und insofern braucht man dort die Öffentlichkeit als Konterpart, die da Einfluss nehmen kann, um mäßigende Wirkung zu haben. Das wäre jetzt bei uns nicht so sehr der Grund, aber ich glaube schon, dass also etwas mehr Transparenz und Öffentlichkeit dem Verfahren gut täte, auch wenn es nicht nur Männerbünde sind. Es sind bei der SPD eigentlich hauptsächlich Frauenbünde.
Es waren lange Jahre Männerbünde.
Also in den letzten 10, 15 Jahren waren es bei der SPD immer Frauen,
das stimmt.
bestimmt haben. Und wenn man sich die Richterbank anguckt, dann ist die ja auch deutlich ausgewogener. Also wir haben jetzt zwar noch nicht völlig pari, aber sind nahe dran. Also jetzt gerade der zweite Senat, wenn man den gesehen hat bei der letzten Verkündung, da saßen links 4 Frauen und rechts 4 Männer, also so, als ob die nicht zusammensitzen dürfen, aber es war im zweiten Senat schon pari. Aber die Frage war ja nach der Transparenz. Also ich habe mich zum Beispiel sehr dafür eingesetzt, dass es wirklich einen längeren Vorlauf gibt, zu dem die Personen, die dann im Plenum des Bundesrats und im Plenum des Bundestags gewählt werden, benannt werden müssen. Das hat Frau von Steinsdorf ja auch gesagt. Da gibt es so eine Tendenz, das gerade zu überfallartig zu machen, also dass es eben keine öffentliche Debatte dazu geben kann. Und das halte ich wirklich für bedenklich. Also die Öffentlichkeit, auch natürlich vermittelt über die Medien, muss die Möglichkeit haben, die Leute, die dann da ausgewählt sind, bevor sie gewählt worden sind, formal auch nochmal unter die Lupe zu nehmen und da zu sagen, das könnte vielleicht auch bedenklich sein, was jemand hier oder dort publiziert hat. Und das ist im Moment jedenfalls nicht gegeben. Manchmal weiß man es 3 Monate im Vorhinein, also weil es einfach durchgestochen wird. Und in anderen Situationen ist es dann wirklich nur 3 Tage vorher bekannt. Und das ist eigentlich, finde ich, einem parlamentarischen Verfahren nicht angemessen.
Darf ich vielleicht noch einhaken? Ich finde trotzdem, dass das derzeitige Verfahren auch seine Vorzüge hat. Also ich würde auch die lange Zeit geübte Praxis, dass man dann das alles hinter verschlossenen Türen berät, für problematisch halten. Aber wenn wir umstellen würden auf tatsächlich öffentliche Hearings der Kandidaten, würden wir natürlich...
Wie in den USA,
würden wir natürlich ganz andere Effekte erzielen. Und wir würden dann tatsächlich erleben, dass, wie das in den USA passiert, dass einzelne Äußerungen der Leute in der Vergangenheit problematisiert werden. Also ich bin nicht sicher, ob das der Qualität des Verfahrens wirklich nutzen würde. Also ich finde, der Fortschritt, den wir jetzt erzielt haben, der ist schon gar nicht so gering, nämlich der Fortschritt, dass zum Beispiel die Kandidaten sich etwa, wenn sie der Bundestag wählt, vorher bei den einzelnen Bundestagsfraktionen vorstellen. Es entsteht also da zumindest sozusagen mal eine innerparlamentarische Öffentlichkeit, die ich für gar nicht so geringfügig halten würde. Aber das völlige Umschalten auf die öffentlichen Hearings in einem System, in dem dann letztlich doch nachher mit Mehrheit entschieden werden muss von der jeweiligen Kammer, wenn auch mit 2/3 Mehrheit, würde ich eigentlich für problematisch halten. Ich weiß nicht, ob das
also die fehlende Transparenz ist ein Problem. Ein anderes, da kommt man auch nicht drum herum, ist es ja wohl auch, dass die Legislative, also das Parlament, bestehend aus Bundestag und Bundesrat, sich seine Kontrolleure auf der Richterbank selber aussuchen kann.
Ja, aber
gäbe es dafür widersprechen, Frau von Steinsdorf?
Ja, ich fühle mich da ein bisschen angesprochen, denn ich arbeite ja vergleichend meistens. Und insofern habe ich mir also verschiedene Länder angesehen, wie dort oberste Richter, Verfassungsrichterinnen und Richter bestimmt werden. Und wir haben einfach ein Grundproblem, dass es eben tatsächlich diesen Widerspruch gibt, dass sie auf der einen Seite eben direkt gewählte Parlamentarier haben, die Gesetze machen und letzten Endes dann nicht direkt gewählte Richter haben, die die Verfassungsmäßigkeit dieser Gesetze überprüfen können, sofern es diese Kompetenz gibt beim Verfassungsgericht, und das ist ja in der Bundesrepublik und in vielen Ländern der Fall. So, und wenn man das hat, dann hat man von Grundsatz her einfach ein Problem, und das kann man nicht negieren, da kann man nur eben verschiedene Möglichkeiten finden, Verfahren zu entwickeln, um das zu umgehen. Und da würde ich gerne nochmal anknüpfen an das, was wir gerade hatten mit der Frage der Transparenz, und einfach nur mal als Nebensatz noch sagen, dass das in der Bundesrepublik so intransparent war über Jahrzehnte, lag übrigens nicht unbedingt nur an den Politikern, die gesagt haben, wir wollen da vor uns hinmauscheln in den Hinterzimmern, sondern das war gerade auch eine der Forderungen der Staatsrechtslehrer in der Bundesrepublik. Das wollen die heute nicht mehr so richtig hören. Deswegen sage ich das auch in Richtung des Kollegen Schönberger, der dafür natürlich nicht zuständig war. Aber es war tatsächlich so, dass man gesagt hat, um Gottes Willen, wenn in irgendeiner Weise klar wird, dass es Politiker sind, die diese Richter auswählen. Das ist ja, was macht das für ein Bild? Das ist eine Verknüpfung zu zwischen Politik und Recht und das wollen wir nicht und wir wollen das eben raushalten. Und denen wäre es am liebsten gewesen, wenn man so ein Kooptationsverfahren gemacht hätte, wo also im Prinzip die Juristen selber bestimmen, wer da am besten geeignet ist und die Politiker da völlig rauslassen. Das ist natürlich aber dann wirklich eben das Problem, dass sie dann überhaupt keine Legitimation, keine in irgendeiner Weise demokratische Legitimation dieser Kontrolleure der Politik haben. Und insofern denke ich, ist das Verfahren, was wir in der Bundesrepublik haben, eigentlich eines der besseren und ausgewogeneren, weil eben viele daran beteiligt sind, weil wir diese große Mehrheit brauchen, weil wir verschiedene Institutionen beteiligen und weil wir es im Prinzip auch relativ rational und transparent machen können, wenn wir wollen.
Man könnte aber gerade im Interesse der Gewaltenteilung ja durchaus auch über eine, ich sage jetzt mal, Weiterentwicklung dieses Verfahrens nachdenken. Also beispielsweise in dem Sinne, dass es ein zweistufiges Verfahren geben könnte. Bundestag und Bundesrat können sich nicht eigene Kandidaten aussuchen, sondern sind angewiesen auf Vorschläge, die ihnen aus Kreisen der Richterschaft, beispielsweise von den obersten Bundesgerichten, vorgelegt werden. Wäre das eine Alternative, Herr Rath?
Also de facto passiert das natürlich heute auch schon, also dass diejenigen, die hier Verfassungsrichter dann parlamentarisch oder im Bundesrat wählen, dass die natürlich auch gelegentlich mal mit einem Verfassungsrichter oder mit einem Staatsrechtslehrer reden. Das ist ja jetzt nicht so, dass die in
Ich meine jetzt eine geschlossene Liste, also dass der Bundestag und der Bundesrat nicht eigene Vorschläge oder eigene Kandidaten nominieren können, sondern tatsächlich angewiesen sind auf eine feste Vorschlagsliste, wie das auch bei Professorenberufungen an Universitäten ja üblich ist.
Aber Herr Heilig, dann wären wir doch in einem System elitärer Selbstergänzung der Richterschaft. Also das würde ich für ein ganz undemokratisches System halten. Ich finde, der Vorteil unseres Systems ist doch gerade, dass die Wahl der Richter an die Politik rückgebunden wird. Und wenn sie an die Politik rückgebunden wird, dann gibt es natürlich auch politische Wertungen und Einflüsse, die da eine Rolle spielen. Man kann eben nicht Demokratie haben, ohne ein gewisses Maß auch an sozusagen politischer Bewertung des jeweiligen Personals. Und ich finde, gerade durch die Zweidrittelmehrheit wird in unserem System eigentlich sichergestellt, dass es da keine extremen Ausschläge gibt. Und es wird eben eine Institution bestellt, die eben nicht nur Justiz im klassischen Sinn ist, sondern die politisch hochrelevante Entscheidungen manchmal am Maßstab relativ vager Verfassungsnormen trifft. Und das ist ja gerade auch vom System gewollt.
Trotz dieser Mängel, was Selbstkontrolle des Parlaments angeht, was Transparenz angeht, trotz vieler umstrittener Urteile genießt das Bundesverfassungsgericht ja ungeheuren Respekt in der Bevölkerung. Was sind da die Gründe dafür, Frau von Scheinsdorf?
Also das ist eine Entwicklung, die ja über Jahrzehnte gewachsen ist, die sicher sehr viel damit zu tun hat, dass das Bundesverfassungsgericht ja nicht nur und auch nicht in erster Linie über Gesetze entscheidet, die im Bundestag eine Mehrheit gefunden haben, sondern in allererster Linie ein Gericht ist, was für alle Bürgerinnen und Bürger und darüber hinaus für jedermann in vielen Fällen anrufbar ist, der sich in seinen Grund oder die sich in seinen Grundrechten verletzt fühlt. Und das ist das eigentliche Element, was die Karlsruher Richter an die Öffentlichkeit in der Bundesrepublik, an die Bevölkerung in die an der Bundesrepublik rückbindet und weswegen sie sich dieses Ansehen erworben haben, dass sie in allererster Linie eine Institution sind, die die Rechte des und der Einzelnen gegenüber dem Staat und inzwischen weit darüber hinaus auch im Verhältnis der Bürger untereinander als letzte Instanz schützt. Und weil sie das so gut machen, ist dann eben auch die Bereitschaft da, sie in den Fällen, in denen sie sich dann eben, wir hatten das jetzt gerade zum Wahlrecht oder beispielsweise die Europa Entscheidungen oder so, da dann in solchen sehr stark politisch aufgeladenen Fällen dann auch ihnen das letzte Wort zu geben und ihnen dann eine Autorität ja zuzugestehen, weil man davon ausgeht, dass sie das im Zweifelsfall ausgewogener und besser machen als das Parlament. Und aber eben auch nur so lange, wie das Einzelfälle sind und solange sie eben nicht in einen wilden Aktionismus ausbrechen. Solche Phasen hat es ja im Ansatz auch immer wieder gegeben und wir haben dann immer wieder gesehen, dass das Bundesverfassungsgericht sehr, sehr schnell dann auch wieder zurückgerudert ist, umgesteuert hat und sich ein bisschen stärker rausgehalten hat. Und dann konnte man auch direkt sehen, dass die Kurven im Ansehen, selbst in Bayern, dann beispielsweise, also ich will jetzt an auf dieses Kruzifix-Urteil, dass sie dann auch sehr schnell wieder gestiegen sind. Also ich denke, das ist was die Richter so ganz gut gemacht haben in Karlsruhe. Auch wieder aus vergleichender Perspektive ist das, denke ich, eines der Dinge, die eben nicht in allen Ländern gleich gut funktionieren und die in manchen Ländern, gerade wenn wir auch nach Osteuropa blicken, Ungarn oder so, auch dazu geführt haben, dass das Verfassungsgericht in Ungarn als es unter den politischen Druck geraten ist durch die Regierung Orbán, nicht den Rückhalt hatte in der Bevölkerung, die dann sich wie ein Mann hinter das Verfassungsgericht gestellt hat und gesagt, das darf man doch nicht machen. Sondern viele haben gesagt, naja, also ein bisschen übertrieben haben die ja schon und insofern ist es vielleicht ganz gut, wenn man sie ein bisschen zurückstutzt.
Ist der politische Einfluss des Bundesverfassungsgerichts jetzt tatsächlich gewachsen im Laufe der letzten Jahre, so wie das der Satz von Norbert Lammert zumindest nahelegt, Herr Rath? Vielleicht auch gerade durch die zunehmende Entscheidungsunwilligkeit der Politik, Streitfragen im Parlament zu entscheiden, wie man das etwa am Beispiel Grundsteuer ablesen kann, also bei der Besteuerung von Immobiliengrundstücken.
Also das Beispiel Grundsteuer zeigt sicher, also wie die Politik unfähig war, einen Kompromiss zu finden und dann irgendwann das Verfassungsgericht es entscheiden musste. Aber ich glaube, für die öffentliche Wahrnehmung des Bundesverfassungsgerichts in der Bevölkerung ist die Grundsteuerentscheidung nicht so prägend. Da sind es eher so die langen Rechtsprechungslinien, wo zu bestimmten Themen immer wieder neue Urteile in eine ähnliche Richtung gehen und dann auch wirklich die Atmosphäre in der Republik verändern können. Also da sehe ich zwei große Linien, wo man sich das gut verdeutlichen kann. Das eine ist die Rechtsprechung zur inneren Sicherheit, wo ein Thema, das eigentlich mal so ein Winnerthema war, wo Parteien den Innenminister haben wollten, um dann starke Signale zu setzen für Law and Order und da dann eben auch entsprechende Gunst der Bevölkerung sich mit versprochen haben. Aber das ist nach 2001, gab es ja eine ganze Serie von mäßigenden Urteilen des Verfassungsgerichts, das jetzt nicht den Gesetzgeber die Dinge aus der Hand geschlagen hat, aber immer kritisiert und korrigiert hat und gesagt hat, da solltet ihr die Schwellen ein bisschen höher machen oder dort vielleicht diesen oder jenen Fall ausnehmen, sodass es in der Öffentlichkeit aber eben ankam, der Gesetzgeber hat es nicht richtig gemacht. Und so wurde das Winner-Thema dann alsbald auch zum Loser-Thema. Also keiner wollte dann mehr Innenminister sein. Schäuble ist dann lieber Finanzminister geworden, weil er ja einfach diese Querschläge aus Karlsruhe auch nicht mehr attraktiv fand. Und ein zweites Beispiel ist die Europapolitik, also wo die in weiten Teilen der Bevölkerung eigentlich starke Europa-Befürwortung durch das Verfassungsgericht, das immer den Kritikern einen Raum gegeben hat, weil es gesagt hat, im Parlament finden die nicht statt und das ist in der Bevölkerung aber doch irgendwie virulent da. Und durch die Klagen, die es dann zugelassen hat und da durchaus problematischen, dogmatischen Überlegungen, war praktisch die Kritik an Europa immer beim Verfassungsgericht sehr stark vertreten. Und letztlich sind die Dinge dann zwar Maastrichter Vertrag und Lissabonner Vertrag und so dann zwar abgenickt worden, aber mit so vielen Vorsichtsmaßnahmen, dass man immer das Gefühl hatte, oh, da ist was ganz Gefährliches. Und so ist auch die Stimmung in Deutschland, glaube ich, mit durchs Verfassungsgericht geprägt, da eher ins Europaskeptische nicht gekippt, aber doch verschoben worden durch eine ganze Serie von Entscheidungen, die eben in eine bestimmte Richtung geht. Und ich glaube, da ist das Verfassungsgericht am mächtigsten, weil es da wirklich den Diskurs prägen kann.
Weil Sie gerade die Europapolitik ansprechen, es gibt ja auch die andere Erzählung, sage ich jetzt mal, nicht die des wachsenden politischen Einflusses des Bundesverfassungsgerichts, sondern durchaus einer Erosion seiner Stellung, gerade etwa in Fragen der Europapolitik, wo es die Konkurrenz zum Europäischen Gerichtshof gibt, aber auch Erosion im Hinblick darauf, dass es eine wachsende Missachtung von Gerichtsurteilen durch Politik und Behörden gibt.
Ja, wir müssen wahrscheinlich dazu die beiden Aspekte auseinanderhalten. Also zum einen, denke ich, ist tatsächlich durch die wachsende Europäisierung, gerade der deutschen Rechtsordnung, werden natürlich zunehmend Fragen, die für uns alle relevant sind, nicht mehr letztinstanzig vom Bundesverfassungsgericht entschieden, sondern zum Beispiel vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg oder vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Ja, nehmen Sie das klassische Beispiel des Datenschutzes. In den 80er Jahren konnte das Bundesverfassungsgericht mit großem Aplomb, Bender war Präsident, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung damals im Volkszählungsurteil erfinden und auf ein gesellschaftlich wirklich wichtiges Thema mit neuen Impulsen der Grundrechte reagieren. Heute haben wir etwa europäisch die Datenschutzgrundverordnung. Probleme des Datenschutzrechts werden heute weitgehend europäisiert erledigt. Und der Gestaltungsspielraum des Bundesverfassungsgerichts in diesen Fragen, zum Beispiel durch Grundrechtsinterpretation, Impulse zu setzen, der ist natürlich durch diese Entwicklungen dramatisch geschrumpft. Das scheint mir auch eine wichtige Erklärung zu sein, warum es dann in den Grundsatzurteilen zur Europäischen Union, also auf die Herr Rath eben schon hingewiesen hat, diese starke europaskeptische Linie bedient. Das hat natürlich was damit zu tun, dass es teilweise solche Stimmungen in der Bevölkerung aufgegriffen hat, zu dem Zeitpunkt, in dem die im politischen System vor der Wahl der AfD noch nicht vertreten waren. Es hat aber natürlich auch was damit zu tun, dass das Bundesverfassungsgericht seine eigene institutionelle Stellung bedroht sieht durch diese Prozesse, also insbesondere durch den Europäischen Gerichtshof. Also das ist die eine Front, an der das Gericht kämpft. Und die andere, die haben Sie ja auch schon erwähnt, ist natürlich die Frage, ob es zunehmend eigentlich Fälle gibt, in denen den Gerichten insgesamt, aber auch dem Bundesverfassungsgericht im Speziellen weniger Folge geleistet wird. Es gibt ja etwa auch das Beispiel in Wetzlar, wo es um die Stadthalle ging, die von der NPD für Veranstaltungen genutzt werden sollte, wo trotz Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die Stadt Wetzlar sich geweigert hat, das zu tun und es schließlich sozusagen zu dem sehr unerhörten Vorgang kam, dass auf einmal das Verfassungsgericht mit Briefen an die Aufsichtsbehörde versucht hat, Folgebereitschaft für seine Entscheidungen zu erzielen. Ich würde sagen, dass das im Moment noch Einzelfälle sind. Und es ist zu früh, um zu sagen, dass wir da eine generellere Erosion haben. Aber es mehren sich jedenfalls Einzelfälle dieser Art. Und die sind natürlich für die Institution des Gerichts besonders bedrohlich, weil dort letztlich die Axt an die Wurzel des Rechtsstaats gelegt wird, wenn Gerichtsentscheidungen nicht mehr beachtet werden.
Da ist das Bundesverfassungsgericht ja im Moment offensichtlich selber sehr sensibel. Andreas Voskuhle hat in einem Interview davon gesprochen, dass solchen Tendenzen unmissverständlich Einhalt zu gebieten sei. Das mögen jetzt im Moment noch Einzelfälle sein, aber im Ausland, Frau von Steinsdorf, Sie haben es ja schon angesprochen, Polen, Ungarn, ist der sinkende Respekt vor den obersten Gerichten, namentlich vor einem Verfassungsgericht, Alltag.
Ja, also ich würde auch sagen, dass man wenn man das ein bisschen aus vergleichender Perspektive sich anschaut, hatten wir in der Bundesrepublik und haben wir in der Bundesrepublik eigentlich tatsächlich eher eine Ausnahmesituation. Andere Verfassungsgerichte weltweit haben es keineswegs so, ich sag mal, leicht, wie das Bundesverfassungsgericht, sich Gehör zu verschaffen. Denn wir müssen ja grundsätzlich mal zwei Sachen sagen. Das eine ist, es sind ja in den allermeisten Fällen rein reaktive Institutionen. Das heißt, die können nicht alleine tätig werden. Es muss immer jemand sie anrufen, was sie natürlich schon mal ins Hintertreffen gegenüber anderen politischen Institutionen bringt. Das ist das eine. Und das andere ist, sie haben auch überhaupt keine Möglichkeit, das ist ja genau das, wenn eben was nicht befolgt wird. Und übrigens, das nur als Klammer, das hat es immer auch in der Bundesrepublik gegeben. Das waren nicht immer so spektakuläre Fälle, aber es gibt immer so einen gewissen Prozentsatz von Entscheidungen von obersten Gerichten, die nicht umgesetzt werden. Die sind auch in allen Ländern, kann man das nachweisen, und das gilt auch für die Bundesrepublik. Solange das nicht weiter auffällt, ist das für die Autorität des Gerichtes nicht so problematisch. Schwierig wird es eben, wenn es dann, wie jetzt in diesem Fall beispielsweise, dann solche Wellen schlägt und wenn es sich häuft. So, also das jetzt als Klammer zu sozusagen. Also sie können einfach grundsätzlich ihre Entscheidungen nicht selber durchsetzen. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass sie von den anderen befolgt werden und von den anderen politischen Institutionen, die ja nun, hatten wir auch schon, keineswegs immer begeistert sind und auch nicht begeistert sein können. Das funktioniert nur, solange der öffentliche Druck so groß ist, wie er in der Bundesrepublik noch ist. Aber ich denke schon, dass wir hier einfach auch einen Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung von Institutionen generell und leider eben auch insbesondere von rechtsstaatlichen Institutionen erleben, der vielleicht in anderen Ländern im Moment noch ausgeprägter ist als in der Bundesrepublik. Wir sehen aber durchaus auch Anzeichen, wenn wir eben beispielsweise jetzt über 90 Abgeordnete der AfD im Deutschen Bundestag haben, die durchaus ein anderes Verständnis gegenüber den Institutionen des Staates an den Tag legen und die eben plötzlich anfangen, nicht mehr unbedingt innerhalb des Systems immer zu denken, sondern eben sich durchaus auch zu sagen, naja, wenn eben eine Institution nicht das, was immer sie dann als das Volk oder die Mehrheit oder wie auch immer dann gerade definieren, entspricht, dann muss man sich da im Zweifelsfall auch nicht dran halten. Und das sind ganz dramatische Prozesse, die wir in der Bundesrepublik noch nicht so spüren, die aber meiner Ansicht nach durchaus auch schon hier Einzug gehalten haben. Und ich bin sehr, sehr skeptisch, inwieweit dann tatsächlich gerade die Gerichte selbst und hier auch das Bundesverfassungsgericht dann wirklich gut ausgestattet sind, um sich dem erfolgreich entgegenzustemmen. Also letzten Endes als Quintessenz, das Bundesverfassungsgericht ist nur so lange, sie hat mich ganz am Anfang nach der Macht gefragt, mächtig, wie ihm die Macht von außen gegeben wird.
Wie es beispielsweise um die Justiz in Polen bestellt ist, ist uns erst dieser Tage wieder in Erinnerung gerufen worden. Die Präsidentin des dortigen obersten Gerichts wird durch den Staatspräsidenten zwangspensioniert und der Europäische Gerichtshof urteilt, dass in Polen ausgestellte Haftbefehle nicht mehr unbedingt im Ausland vollstreckt werden müssen, wenn den Beschuldigten ein unfaires Verfahren drohen könnte. Das beschäftigt offensichtlich auch sehr die Bundesverfassungsrichter. Warum, Herr Rath? Weil das Gericht auch um die eigene Aufbauarbeit, zumal in den ehemaligen Warschauer Paktstaaten, fürchtet?
Naja, wir sind ja in Europa auch aufeinander angewiesen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es nur Nachbarstaaten sind, sondern es sind ja auch Staaten der gemeinsamen Europäischen Union. Und die funktioniert natürlich auch nur, wenn alle Staaten einigermaßen gleiche demokratische und rechtsstaatliche Werte nach innen und nach außen vertreten. Und das ist eben bei Polen, Ungarn und anderen Staaten in letzter Zeit skeptisch geworden. Und wenn dann zum Beispiel ja Richter am Europäischen Gerichtshof, die werden ja auch wieder aus einem politischen Prozess rekrutiert oder am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Also das gesamte System wird natürlich immer schwieriger zu handhaben und auch die deutsche Rolle darin wird schwieriger, wenn sehr viele halb oder nur noch viertelsdemokratische Staaten daran beteiligt sind. Und das ist, glaube ich, die Hauptsorge, also nicht so sehr die Eitelkeit, dass da jetzt was wegbricht, was man selber mit angeschoben hat, sondern die echte Sorge, dass es hier um das gemeinsame Projekt Europa geht.
Steht und fällt der Bestand eines rechtsstaatlichen Gemeinwesens mit der Existenz eines Verfassungsgerichts? Es gibt einige Länder, die ganz ohne Verfassung und ohne Verfassungsgerichte auskommen, Herr Schönberger.
Ja, natürlich. Also wir haben etwa in Europa, nehmen wir unser Nachbarland, die Niederlande, das ohne ein selbstständiges Verfassungsgericht auskommt. Also trotzdem kann man vielleicht sagen, dass die Verfassungsgerichtsbarkeit ja eine Erfindung der europäischen Nachkriegszeit nach 1945 gewesen ist. Sie ist in den meisten europäischen Ländern wirklich eine Reaktion auf die Diktaturerfahrung nach 1945. Und das Gleiche hat sich dann Mittelosteuropa ja zunächst nach 1989 nochmal wiederholt. Und ich sehe das schon gemeinsam. Wir haben zwei Grundentscheidungen nach 1945 getroffen. Wir haben die Entscheidung für die Verfassungsgerichtsbarkeit getroffen und wir haben die Entscheidung für die europäische Integration getroffen. Und insofern finde ich es eine gewisse Ironie, dass das Bundesverfassungsgericht zeitweise so stark die Skepsis gegenüber der europäischen Integration bestärkt hat. Ich glaube, dass sich jetzt gerade in den Entwicklungen zeigt, dass die sehr stark in einem Boot sitzen, dass diese Grundentscheidungen der Bundesrepublik für die starke Verfassungsgerichtsbarkeit und die Grundentscheidungen für die europäische Integration zwei wichtige Pfeiler der Bundesrepublik sind und beide sind jetzt sehr stark unter Druck geraten und man sieht, wie stark sie miteinander verquickt sind, wie stark die Rechtsstaatlichkeit in der Bundesrepublik davon abhängt, dass wir in ein europäisches Umfeld eingebunden sind, in dem solche Standards eben auch gelten.
Wir in Deutschland können uns aber eigentlich gar keine Demokratie ohne ein Verfassungsgericht vorstellen. Ist ein Verfassungsgericht eine Demokratieversicherung, Frau von Scheinzlaff?
Ich fürchte, nein. Also das ist vielleicht ja auch die Krux an der Geschichte. Christoph Schönberger hat das völlig zu Recht gesagt. Das war eine Entscheidung nach 45, die in vielen Ländern, aber ja auch, das müssen wir wieder sagen, nicht in allen Fällen und gerade auch in den alten Demokratien Europas keineswegs getroffen worden ist. Also die Briten denken jetzt gerade darüber nach, vielleicht jetzt auch wieder weniger. Also wie auch immer, sie haben jedenfalls sind vollkommen ohne diese Idee von Verfassungsgerichtsbarkeit ausgekommen bis vor ganz kurzem und haben jetzt sowas ansatzweise mit dem Supreme Court sich ein bisschen da dem europäischen Mainstream von ferne etwas genähert. Auch in Frankreich haben wir mit dem Conseil Constitutionnel eine Institution, die sich über die Jahre dann auch ein bisschen eben auch innerhalb dieses europäischen Soges vielleicht zu einem Teilverfassungsgericht gemausert hat, aber keineswegs zunächst so konzipiert war und eben auch ganz anders als das Bundesverfassungsgericht bis heute funktioniert. Und dann in den 90er Jahren, als eben in Osteuropa geradezu dieser Exportboom sich abgezeichnet hat, dass in allen Ländern Verfassungsgerichte geschaffen wurden, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen im Baltikum. Und die Idee dahinter war schon, oder die Hoffnung war, naja, also das ist eben so, wenn man ein starkes Verfassungsgericht schafft, dann klappt das auch mit der liberalen rechtsstaatlichen Demokratie. Und ich denke, das war von Anfang an zu kurz gedacht. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich bin auch nicht sicher, dass es in der Bundesrepublik tatsächlich, wenn sich die politische Großwetterlage ändert, so einfach wäre. Es ist sicher ein Instrument dann, und ich hoffe das sehr, dass dann das Bundesverfassungsgericht doch auch eine gewisse Funktion übernehmen kann, um die Rechtsstaatlichkeit zu sichern. Aber letzten Endes wird es alleine nicht schaffen. Und wir haben gesehen, dass die Idee, wenn man solche Institutionen überall mehr oder weniger nach demselben Modell schafft, dass das keineswegs dazu führen muss, dass sie dann eben auch überall dieselbe Wirkung entfalten und dass sie vor allen Dingen eben auch anfällig bleiben, wenn sie andere politische Rahmenbedingungen haben, wenn sie in einer anderen politischen Kultur agieren, wenn sie sich auch tatsächlich eben als Akteure anders verhalten, als das Bundesverfassungsgericht das über die Jahrzehnte ganz geschickt gemacht hat, dann sind sie anfällig und dann werden sie eben auch sehr schnell wieder doch marginalisiert und können auf gar keinen Fall die Demokratie als solche sichern.
Die Richtermacher, so hatten wir heute unser SWR2-Forum überschrieben, zur Frage, wie parteinah ist das Bundesverfassungsgericht? Im Studio zu Gast waren die Politikwissenschaftlerin Professor Silvia von Steinsdorf von der Humboldt-Universität Berlin, der Staatsrechtler Professor Christoph Schönberger von der Universität Konstanz und Christian Rath, rechtspolitischer Korrespondent unter anderem für die TAZ. Ihnen dreien ganz, ganz herzlichen Dank. Durch die Sendung begleitete heute Jürgen Heilig.